Herzlich willkommen zum Unions-Bubble-Talk Fokus am heutigen Mittwoch, den 17. April 2024. In der Nacht zum vergangenen Sonntag hat die Islamische Republik Iran erstmals in der Geschichte direkt den Staat Israel mit Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. Wie bereits in unserem Wochenrückblick am vergangenen Sonntag angekündigt, wollten wir uns dem heutigen Fokusthema nicht ohne die dafür notwendige Expertise nähern. Angriff auf Israel, geopolitische Herausforderungen der Eskalation in Nahost. Das hochkomplexe Themenfeld des Nahostkonflikts, zusätzlich im Spannungsfeld der Zwei-Staaten-Lösung nach dem Terrorangriff der Hamas, die Herausforderung des Atomprogramms des Iran, wie auch die durch den Tod von Jina Amini aufgekommene Revolutionsbewegung dort, ist keines, das nur aus einer deutschen Perspektive bewertet werden kann. Auch wenn es natürlich viele Fragen an die bisherige deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik gibt. Gemeinsam mit meinem Co-Host Manuel bin ich froh und dankbar, dass wir den heutigen Livespace gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung machen können. Die Adenauer-Stiftung ist rund um den Globus durch ihre Auslandsbüros vernetzt und bietet damit fundiertes Wissen aus aller Welt vor Ort. Für die notwendige Expertise dürfen wir aus diesem Netzwerk heute Dr. Thomas Volk, den Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel, begrüßen. Thomas Volk studierte Islamwissenschaften und Geschichte in Freiburg, Politikwissenschaft und Soziologie in Ankara und Berlin und promovierte zum Nahen und Mittleren Osten an der Universität Basel. Er war langjähriger Leiter des Auslandsbüros der Adenauer-Stiftung im Senegal für den gesamten westafrikanischen Raum und war Leiter des politischen Dialogs im südlichen Mittelmeerraum für die CAS und hat somit vertiefte Expertise und Erfahrung auch in der arabischen Welt. Lieber Thomas, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst, mit uns über die Situation in Israel und die daraus resultierenden Folgen zu diskutieren. Schön, dass du da bist.
Guten Abend aus Jerusalem.
Aus der Politik freuen wir uns, den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für die Bereiche Auswärtiges und Verteidigung zu begrüßen. Seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages und heute bereits zum zweiten Mal bei uns, Dr. Johann Wadephul. Lieber Joe, vielen Dank, dass du uns heute die politische Dimension der Lage in Nahost nahebringst. Herzlich willkommen.
Moin, vielen Dank für die Einladung. Herzliche Grüße von der Ostseeküste.
Lieber Thomas, grundsätzlich würde ich dich jederzeit beneiden, dass du deinen Arbeitsplatz in Jerusalem haben kannst. In diesen Wochen und Monaten allerdings ist es auch ein gemischtes Gefühl nach dem bestialischen Terrorangriff der Hamas im Oktober und nun nach dem ersten jemals direkt aus dem Iran auf Israel gestarteten militärischen Angriff. Vielleicht zum Einstieg einfach die Frage: Wie hast du selbst die Nacht des iranischen Angriffs erlebt? Wie stellt sich die Situation im Herzen Israels dar? Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Und wie geht sie mit der verschärften bedrohlichen Lage um?
Ja, vielen Dank auch meinerseits für das Interesse an dem Thema und nochmals viele Grüße aus Jerusalem, wo die Lage natürlich derzeit in der Tat sehr angespannt ist. Man spürt überall so eine wartende, abwartende, angespannte Stimmung und gleichzeitig ist man natürlich immer noch fassungslos darüber, was in der Nacht von Samstag auf Sonntag geschehen konnte. Ich selbst war wie viele andere in Jerusalem natürlich davon betroffen und ebenso im Bunker und musste also ab kurz vor zwei, ich glaube es war viertel vor zwei, dann in den Schutzraum, weil man schon massiv draußen den Abschuss von Raketen hörte und dann auch natürlich der Raketenalarm einsetzte. Es gab ja knapp 700 Mal ein Raketenalarm in der Nacht, also im Norden, im Süden Israels und dann aber eben auch in Jerusalem selbst. Wir alle haben die Bilder vor Augen, wie da Raketen selbst über die Al-Aqsa-Moschee flogen und selbst über das israelische Parlament, die Knesset. Also es hätte sich ja niemand ausmalen können, dass der Iran es tatsächlich wagt, Israel direkt militärisch anzugreifen und eben nicht nur über seine Proxys, also die Angriffe durch die Houthi-Milizen aus dem Jemen und ja eben durch die Hezbollah im Libanon waren ja leider schon hinlänglich bekannt, aber dass der Iran nun direkt angriff, das ist in der Tat eine komplett neue Qualität. Ein Dammbruch, also dieser 14. April 2024 wird sicher wie der 7.10.23 als ein Wendepunkt in der Nahostpolitik zu betrachten sein. Man muss sich das Ausmaß ja mal vorstellen. Da sind über 300 Geschosse auf Israel von Iran gerichtet gewesen. 170 Drohnen, 120 ballistische Raketen, 30 Marschflugkörper. Es wurden ja glücklicherweise 99% davon abgeschossen und kamen erst gar nicht nach Israel, dank auch der alliierten Kräfte. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass da über 60 Tonnen Sprengstoff von Iran auf Israel gerichtet waren, dann kann man sich schon vorstellen, wie das auch andernfalls hätte ausgehen können, wäre dieser Angriff nicht ja ein Angriff mit Ansage gewesen. Und du hast gefragt, wie habe ich mich da gefühlt? Und zwar ja seit Samstag spätabend klar, dass dieser Angriff startete. Man konnte ja quasi live mitverfolgen, wie diese Raketen und Drohnen auf Israel zurasten. Und daher haben wir das natürlich alle über die Medien live mitverfolgt und wussten ja quasi seit 23 Uhr, was da auf uns zukommen wird. Und nochmal, man will nicht sich ausmalen, was passieren könnte, wäre dieser Angriff nicht angekündigt gewesen. Und hätten die alliierten Kräfte, also vor allem die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich und ja auch Jordanien, so massiv diesen Angriff mit abgewehrt. Von daher, ja, man hat gesehen, Israel ist erstens nicht alleine. Das war eine ganz wichtige Message, vor allem nachdem ja noch vor 2 Wochen der Economist auf dem Cover hatte, Israel alone. Nein, Israel war nicht alleine. Israel zeigte auch, wie abwehrbereit es ist. Also sowohl der Iron Dome als auch Arrow 3, David Sling. Es haben ja alle Systeme funktioniert und gewirkt. Das war wichtig zu sehen, aber es hätte in der Tat auch komplett anders ausgehen können.
Vielen Dank für deine ersten Eindrücke, Thomas. Eine Nachfrage noch direkt, weil wir das jetzt in den letzten Tagen auch häufig in Talkshows gehört haben. Hat sich denn das Sicherheitsgefühl der israelischen Bevölkerung wieder verändert? Weil wir haben ja alle gehört, dass insbesondere von dem Schicksalstag des 7. Oktober an das ewige Versprechen des Staates Israel, seine Einwohner zu schützen, so massiv gestört war. Ist das durch die erfolgreiche Abwehr wiederhergestellt worden? Oder ist da immer noch etwas, was Verunsicherung auslöst? Oder ist sogar in der Bevölkerung mittlerweile fest verankert, dass es eben Alliierte gibt, die Israel beistehen?
Also das war ein ganz wichtiges Signal, das Israel gesehen hat, wenn es darauf ankommt und es militärisch von Iran angegriffen wird, ist die internationale Unterstützung da. Aber gleichzeitig darf man nicht vergessen, alle Israelis befinden sich in einem tiefen Trauma. Für viele hält der 7.10. bis heute an. Man darf nicht vergessen, es sind noch über 100 israelische Geiseln in der Hand der Hamas. Der Krieg in Gaza ist nicht beendet. Er hält seit über 6 Monaten an. Das ist der längste Krieg, den Israel bisher überhaupt jemals geführt hat. Immer noch sind die Hamas-Spitzen nicht gefasst. Und die Frage der ja nach wie vor angekündigten Offensive auf Rafah ist auch noch im Raum stehend. Also die Israelis befinden sich immer noch in diesem Trauma des 7.10. Es wird im Übrigen auch nach Ende des Gazakrieges ganz sicher eine politische Aufarbeitung der Frage geben, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und man darf auch nicht vergessen, und darüber werden wir heute ja sicher auch noch sprechen, dass seit dem 8.10. quasi täglich Israel ja auch aus dem Norden unter Beschuss steht und vor allem dort die Lage enorm angespannt ist, jetzt mit der Hisbollah im Libanon. Also es gibt keine tatsächlich irgendwie Genugtuung, dass man jetzt den iranischen Angriff so abwehren konnte, sondern man ist immer noch komplett auf den Gaza fokussiert, immer noch vor allem auf die Situation der Geiseln ausgerichtet und fürchtet eine nächste Eskalation mit der Hisbollah im Libanon und hat gleichzeitig der Dinge, wie man denn nun auf diesen tatsächlichen absoluten Tabubruch des iranischen Direktangriffs wird reagieren können. Von daher, es gibt so viele Baustellen derzeit, dass eher eine große Ungewissheit und eine Suche nach Orientierung, wie es weitergeht, in Israel vorherrscht.
Vielen Dank für den vertieften Eindruck. Lieber Johann, an dich die Frage, genau das, was Thomas jetzt zum Ende hin gesagt hat. Es sind so viele Baustellen. Und mit Blick auf das, was wir seit dem 7. Oktober eben auch verstärkt im Blick haben, die gesamte Lage im Nahen Osten. Vielleicht auch an dich zuerst die Frage, was hast du insbesondere als so versierter Außen- und Sicherheitspolitiker gedacht, als du die Nachrichten gehört hast, dass der Iran erstmals direkt Israel angreift?
Na, das war von Anfang eine schockierende Nachricht, weil es in der Tat, Thomas hat es gesagt, ein Dammbruch gewesen ist. Man kann auch sagen, der Iran hat eine rote Linie überschritten. Und ich denke, bei aller Kritik, die man daran üben kann, dass Israel vorher ein Gebäude, was offensichtlich zum Botschaftskomplex Irans in Damaskus gehörte, angegriffen hat und dabei auch hohe Offiziere der Revolutionsgarden getötet hat. Das, was der Iran da gemacht hat, das geht definitiv nicht nur in die Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens, sondern insgesamt in die Konfliktgeschichte dieser Erde ein. Ein direkter Angriff mit 300 Waffensystemen gegen Israel. Wir sind, Thomas hat es gesagt, an einer Katastrophe knapp vorbeigeschlittert. Ich meine, da sind Geschosse über dem Tempeldom abgeschossen worden. Man stelle sich mal vor, das wäre in den Tempeldom, das wäre in die Klagemauer, das wäre in die Grabeskirche in Jerusalem eingeschlagen. Also ein absolut unverantwortliches Handeln, ein in seiner Massivität auch völlig ungerechtfertigtes Handeln des Iran. Und deswegen muss ich auch in dieser Situation sagen, ich bin einfach dankbar, wenn ich an die Stunden zurückdenke. Wir haben alle gezittert, ob das abgefangen werden kann. Wir müssen allen dankbar sein, die das getan haben. Das waren die Israelis, das ist ja alles gesagt worden. Waren die USA, das waren Großbritannien, Frankreich hat geholfen. Auch Jordanien hat geholfen, muss man mal sich vorstellen. Also ein arabisches Land hilft Israel im Grunde indirekt sich zu verteidigen gegen einen Angriff aus dem Iran. Also jede Katastrophe hat ja auch positive Aspekte. Das ist alles noch einmal gut gegangen. Aber man muss definitiv sagen, wenn es einen Anlass gibt für einen Wendepunkt in der Iran-Politik für den Westen, für Europa, für Deutschland, dann war es jetzt dieser Angriff. Und das muss definitiv Konsequenzen haben. Wir sind viel zu abwarten, wir sind viel zu passiv gewesen. Wir bleiben nach wie vor, wenn ich die jüngsten Äußerungen jetzt auch aus Brüssel und auch aus Berlin höre, viel zu passiv. Was muss noch geschehen, damit wir anders mit dem Iran umgehen?
Da hake ich direkt nach, denn für mich stellt sich die Frage, warum eigentlich der Iran? Wenn wir jetzt gerade schon erlebt haben, und ich glaube, Markus Lanz hat es gestern Abend eine kleine NATO in Nahost genannt, die sich da kurz umgebildet hat, um Israel zu verteidigen. Warum ist der Iran und all das, was da passiert, immer nur dann Thema bei uns, wenn wirklich das Regime der Ayatollahs wieder quasi, ich will das jetzt mal etwas verharmlost sagen, über die Stränge geschlagen hat? Das haben wir bei den Frauenprotesten erlebt. Das erleben wir jetzt wieder, dass es plötzlich Thema ist. Und dennoch blicken wir auf eine Geschichte mit dem Iran, insbesondere mit dem JCPOA, wo wir über mehr als 20 Jahre hingekommen sind, bis dann 2018 Trump ausgestiegen ist. Wir haben 2019 aus der Europäischen Union heraus noch einen Zahlungsdienstleister eingerichtet, um amerikanische Sanktionen für den Iran zu umgehen. Also wo steckt da eigentlich bei uns der Stachel so im Fleisch, dass wir dem Iran nie mit dieser Härte begegnet sind?
Ich denke, wir sind auch hier, das ist eine gewisse Parallele zu unserer Politik gegenüber Russland, immer sehr spät erst bereit einzusehen, dass wir es hier mit Staaten, mit Regimes zu tun haben, die auf unsere Zurückhaltung, auf unseren Verzicht, rigidere Maßnahmen zu ergreifen, am Ende eher ermutigt reagieren. Und ihre feindselige Politik gegenüber den eigenen Menschen übrigens, Stichwort Ermordung der Kurdin Jina Mahsa Amini und der Niederschlagung der Frauenproteste im eigenen Land, aber auch gegenüber anderen Staaten, die sich da eigentlich ermutigt fühlen, das fortzusetzen. Der Iran hat außenpolitisch ein großes zentrales Ziel, nämlich die Zerstörung und Auslöschung des Staates Israel. Und dieses Ziel verfolgt er nicht nur rhetorisch, sondern auch mit praktischen, militärischen, terroristischen Mitteln mit großer Konsequenz. Ist vorhin schon angesprochen, die Hisbollah, eine bis auf die Zähne bewaffnete schiitische Miliz im Süden Libanons, die den Norden Israels angreift. Die Houthi-Rebellen, die lange gegen Saudi-Arabien gekämpft haben und jetzt aber auch den aktuellen Gaza-Konflikt nutzen, auch wieder den Westen und Israel anzugreifen und zu bedrohen. Und natürlich Hamas selber, das ist ja gerade eben schon genannt worden. Und ich meine, wenn irgendetwas aus unserem Satz, dass die Sicherheit und Existenz des Staates Israels zu unserer Staatsräson folgt, dann müssen wir doch die allerersten als Deutsche sein, die alles irgendwie Mögliche, politisch Mögliche versuchen, um dieses iranische Regime einzudämmen. Und deswegen haben wir als CDU-CSU-Fraktion im vergangenen Jahr, im Januar des vergangenen Jahres, also als Konsequenz aus der Niederschlagung, der brutalen Niederschlagung dieser Frauenproteste im Iran schon im vergangenen Januar, also vor eineinviertel Jahren schon verlangt, jetzt also wirklich härtere Maßnahmen zu ergreifen, Sanktionsmaßnahmen zu ergreifen, die Revolutionsgarden auf europäischer Ebene zu listen als Terroristen und sie entsprechend zu sanktionieren. Aber zu wenig ist geschehen und jetzt hört man dieser Tage, dass jetzt die EU jetzt erwägt, das Drohnenprogramm des Iran zu sanktionieren. Seit 2 Jahren beliefert der Iran Russland in seinem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine. Und nach 2 Jahren kommt Herr Borrell langsam auf die Idee, Mensch, müsste man doch was dagegen unternehmen. Ich meine, das ist schlicht und ergreifend ein Skandal. Und die Zurückhaltung auch heute noch der deutschen Bundesregierung ist absolut unverständlich. Wir werden das in der nächsten Woche in den Deutschen Bundestag einbringen. Wir müssen diese Naivität endlich ablegen. Nochmals, dass unsere Zurückhaltung aus welchen hehren Motiven vielleicht auch immer irgendwie dazu führt, solche Regimes ihrerseits zur Zurückhaltung zu bewegen. Das Gegenteil ist der Fall.
Da vielleicht nachgefragt in Jerusalem. Wie wird denn diese Frage der iranischen Politik weltweit überhaupt wahrgenommen in Israel? Weil auch daran erinnere ich mich noch sehr gut, auch das war, glaube ich, 2018, dass eben Benjamin Netanyahu in einer eigenen Präsentation eben die Beweise vorgelegt hat für das iranische Atomprogramm. Und gleichzeitig, und das vielleicht wieder in dieses Spannungsfeld gebracht, wird überall jetzt kolportiert, dass der Iran diesen Angriff teilweise 72 Stunden vorher bekannt gemacht hat. Deswegen waren die Abwehrmaßnahmen überhaupt möglich. Wie wird das überhaupt wahrgenommen, dass die Welt eigentlich den Iran hat immer gewähren lassen im Endeffekt? Und gleichzeitig jetzt auch schon wieder, so kommt es zumindest mir vor, verharmlosende Aussagen von Politikern kommen nach dem Motto, ja, die wollten ja nur mal zeigen, dass sie es gegebenenfalls könnten. Wie bewertet Israel direkt eigentlich die Haltung des Westens zum Iran?
Ja, also wenig überraschend sagen die Israelis in der Tat, wir haben es euch ja seit Jahren und Jahrzehnten gesagt, wo die eigentliche Gefahr herkommt, nämlich von Iran, dass der Versuch, sich nuklear aufzurüsten, natürlich eine existenzielle Bedrohung für den Staat Israel ist, aber dass auch durch die gesamte Finanzierung und logistische Ausstattung von Milizen, ja im Übrigen nicht nur die Houthis im Jemen oder die vor allem die Hisbollah im Libanon, sondern ja auch schiitische Milizen in Syrien und Irak, seit Jahren Bedrohungen direkt für Israel ausgehen. Und die Tatsache, dass verschiedene Akteure immer wieder sich dennoch vor das iranische Regime stellen, ist natürlich für Israel inakzeptabel. Das israelische Außenministerium hat seit Sonntag auch direkt eine weltweite diplomatische Initiative gestartet, in der abermals gefordert wird, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen und Iran mit weiteren Sanktionen zu belegen. Und die ganzen Belehrungen und Ratschläge, die nun auch internationale Regierungen an Israel geben, zurückhaltend zu agieren und nicht den Iran mit einem Gegenangriff jetzt zu belegen, die nimmt man hier zwar zur Kenntnis, aber Premierminister Netanyahu hat auch heute, nachdem ja der britische Außenminister Cameron und die deutsche Außenministerin ja jetzt schon zum 7. Mal, dass Frau Baerbock hier in Israel ist, mit Netanyahu sprachen, sagte Netanyahu auch, gut, wir nehmen die ganzen Ratschläge zur Kenntnis, aber am Ende entscheiden eben wir souverän als israelische Regierung, wie wir auf diesen Angriff reagieren werden. Es ist inzwischen eigentlich auch schon absehbar, dass die israelische Regierung reagieren wird und Israel diesen Angriff erwidern wird. Die Frage aktuell bleibt in der Tat nur, wann und wie. Aber man versucht nun in der Tat, diesen absoluten Wendepunkt des direkten Angriffs Irans auf Israel zu nutzen, um endlich auf eine Kehrtwende hinzuwirken und dazu beizutragen, dass der Iran international sanktioniert wird, isoliert wird und man auch in der Region jetzt ein Bündnis schmieden kann mit arabischen Staaten. So nennen werden hier neben Jordanien sicher auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, um eine Allianz gegen Iran zu schmieden, mit Israel sozusagen als Bestandteil dieser Allianz, auch mit arabischen Partnern.
Gut, dass du den Besuch der Bundesaußenministerin auch erwähnt hast und vielleicht an beide auch die Frage, weil erstaunlicherweise hat gerade sogar der Westdeutsche Rundfunk eine Frage auf Twitter gestellt, ob Annalena Baerbock es schaffen würde, die Eskalation zu verhindern, was, glaube ich, mal wieder davon zeugt, was wir für ein Bild eigentlich vom Einfluss Deutschlands und vielleicht auch Europas auf den Nahen Osten haben. Aber daher die Frage an euch beide, was erwartet ihr denn jetzt eigentlich konkret? Johann, du hast auch gerade schon gesagt, deutsche Staatsräson. Was erwarten wir eigentlich konkret von der Bundesregierung jetzt und gegebenenfalls, was erwartet auch Israel eben in der Unterstützung, dass diese Allianz vor Ort geschmiedet werden kann?
Na, eine Begleitung, dass diese Allianz faktisch jedenfalls zustande kommen kann. Rechtlich natürlich nicht in einem Sinne, wie die NATO miteinander vereinbart ist. Aber wenn man das ermöglichen will, dann muss man eben halt eine klare Position auch von vornherein beziehen und muss auch langfristig Gesprächskontakte aufbauen. Ich kann diese Besuchshektik der letzten Tage und Wochen nicht richtig verstehen. Es ist ein bisschen auch eine Überschätzung der deutschen Rolle. Ehrlich gesagt, wer jetzt Israel in den letzten Tagen aktiv beigestanden hat, auch mit militärischen Mitteln, hat ein bisschen mehr zu sagen und hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Einfluss in Israel als wir. Wir haben das nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob wir dazu in der Lage gewesen wären. Die Regierung hat uns nicht gefragt, ob das Bundeswehrmandat entsprechend zu ändern oder zu erweitern oder was auch immer. Über das Betanken von französischen Flugzeugen hinaus haben wir jedenfalls nichts geleistet. Also Cameron hatte, wenn dann da schon etwas mehr zu sagen in Israel und ein bisschen mehr Anlass gehört zu werden als wir. Und ich denke einfach, dass wenn wir da mit der israelischen Regierung Dinge besprechen, dann bitte doch nicht durch Pressekonferenzen und Statements der Außenministerin wie heute jetzt wieder, die es, selbst wenn Israel es wollte, es dem Israel eher schwerer machen, dem zu folgen. Sowas macht man hinter verschlossenen Türen. Der amerikanische Außenminister Blinken macht eigentlich der deutschen Außenministerin jeden Tag vor, wie man Diplomatie betreibt. Der erklärt relativ wenig und spricht hinter verschlossenen Türen relativ viel. Und ich frage mich, wo sind unsere Aktivitäten eigentlich auf arabischer Seite? Wahrscheinlich hat Frau Baerbock nicht so viele Möglichkeiten, dort in den Golfstaaten jetzt noch Gesprächspartner zu finden. Aber wir müssten doch jetzt mit Katar reden. Das, von dem wir eine aktive Rolle erwarten können und erhoffen können, weil es eben auch Kontakte und Gesprächspartner bei der Hamas hat. Die brauchen wir doch jetzt auch für die Lösung. Es hilft doch alles am Ende des Tages nichts. Warum war sie nicht und spricht sie nicht mit Ägypten? Warum war sie nicht in Saudi-Arabien oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten? Das wären jetzt alles Gesprächspartner gewesen, die man sich in den letzten Jahren hätte aufbauen müssen. Das ist versäumt worden. Da meinte sie, der Welt Vorträge über feministische Außenpolitik halten zu müssen und kurze Auftritte mit großem Show-Effekt hinlegen zu müssen. Und jetzt merkt sie, es fehlen belastbare, stabile Gesprächskontakte, die jetzt so dringend notwendig wären. Und die müsste Deutschland jetzt nutzen und nicht wieder eine große Reise machen, wo man öffentlich Israel versucht, Hinweise zu geben. Das ist unpassend. Und das im Übrigen darf ich darauf hinweisen, dass Benny Gantz, der Oppositionsführer, der ins Kriegskabinett eingetreten ist, jetzt auch nicht zu den Bremsern dort gehört, sondern sehr klar gesagt hat, Israel muss eine Reaktion zeigen. Alle hoffen und alle sind dafür, dass es jetzt keine große Eskalation gibt. Aber nochmal, eine Zurückhaltung und ein Gewährenlassen des Iran, eine Nullreaktion gegenüber dem Iran, das birgt aus israelischer Sicht die ganz große Gefahr, dass der Iran sagt, okay, wir können so etwas machen, wir können einen direkten Angriff auf das israelische Staatsgebiet machen und hinterher passiert überhaupt gar nichts. Es wird in keiner Weise sanktioniert und deswegen muss man Verständnis dafür haben, dass das in Israel nicht ernsthaft am Ende des Tages erwogen wird.
Ich kann dem voll und ganz nur zustimmen. Also die Besuche von Frau Baerbock zielen vor allem darauf ab, Bilder nach Deutschland zu bringen. Und sie hat hier bisher nicht wirklich viel bewirkt. Es wird in den Medien vor Ort auch immer weniger wahrgenommen, dass sie überhaupt zu Besuch ist. Also heute wurde wenig überraschend in der Tat der Besuch Camerons deutlich stärker in den Medien dargestellt als der deutschen Außenministerin. Und wie scheinheilig diese feministische Außenpolitik ist, sieht man ja am Beispiel des Iran, wo dann ein schallendes Schweigen der Außenministerin da war, als es darum ging, die Frauenproteste in der Tat zu unterstützen. Also dieser moralische Zeigefinger, mit dem Frau Baerbock hier auch auftritt, ist natürlich komplett deplatziert und wird in Israel auch, wie gesagt, nicht akzeptiert. Ansonsten hat Deutschland natürlich ein unglaublich großes Ansehen in Israel. Das wird auch immer größer. Man dankt natürlich Deutschland für die starke Unterstützung, auch moralischer Natur, für die Solidarität, für die Rückendeckung nach dem 7. Oktober. Und Friedrich Merz als Partei- und Fraktionsvorsitzender war ja auch im Februar hier. Joe Wadephul war ja auch dabei, wurden hochkarätig empfangen, auch von Premierminister Netanyahu. Und da wurde auch noch mal deutlich, wie stark verbunden man in der Tat gerade auch der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist und wie man auch der Bundestagsfraktion gedankt hat. Und zum Thema, wie Israel nun weiter reagieren könnte, da finde ich, sollte man auch nicht vergessen, dass noch am Freitag ja Joe Biden in einer Pressekonferenz an Iran gerichtet wiederholte, don't. Und am Samstagabend wagte es dann, Iran trotzdem anzugreifen. Und wenn jetzt sozusagen wirklich keine Reaktion auf diesen Angriff erfolgen sollte, dann hätte das meiner Meinung nach nicht nur für Israel unabsehbare Folgen, weil Iran ja tatsächlich immer wieder sich dazu veranlasst sehen könnte, Israel direkt anzugreifen, sondern es hätte auch einen massiven Reputationsschaden für das Gewicht der Vereinigten Staaten von Amerika in der Region, aber vor allem dem Iran gegenüber.
Kann man denn sagen, dass konkret, außer wie du es jetzt formuliert hast, eben der moralischen Unterstützung. Und ich glaube auch da, und da glaube ich auch der Bundesregierung insoweit, dass das felsenfest steht. Wir haben das ja auch in diesen, um das auch sehr klar zu formulieren, recht albernen Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof etc. erlebt. Erwartet Israel denn irgendetwas konkret über das, was auch Joe gerade eben gesagt hat, dass wir eigentlich in der arabischen Welt wirken müssten. Ich fand das in den letzten Tagen immer interessant, dass Experten wie Guido Steinberg oder auch Carlo Masala immer klar gesagt haben, wahrgenommen und wirklichen Einfluss nehmen eigentlich die Länder, die eben auch Sicherheitspolitik anbieten können. Und das macht Deutschland eben nun mal nie. Also gibt es denn etwas, wo Israel sagen würde, da brauchen wir die Deutschen, da müssen wir erwarten können, dass die irgendwie wirken? Ob in der arabischen Welt, die du ja auch aus deiner beruflichen Laufbahn heraus ziemlich gut kennst, oder löst sich das eigentlich alles nur in diesem wohlmeinenden Gegenüber auf?
Also zuerst mal erwartet man natürlich, dass man Aggressoren benennt und sich sozusagen dann auch dafür einsetzt, dass keine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet. Und das ist gerade ja auch nochmal wichtig im Kontext des 7. Oktober. Also man darf ja nicht vergessen, weshalb der Krieg in Gaza begann. Er begann wegen des brutalen, barbarischen Terrorangriffs der Hamas am 7.10. Und man darf auch nicht vergessen, dass der Krieg morgen zu Ende sein könnte, wenn die Hamas die Geiseln freilassen würde. Und da sollte man, glaube ich, immer wieder aufpassen, eben nicht mit dem moralischen Zeigefinger durch die Welt zu laufen und den Eindruck zu erwecken, als sei jetzt plötzlich Israel der Übeltäter, wenn es tatsächlich die Hamas ist. Und da fängt, glaube ich, vieles schon mal an. Und das überträgt sich dann natürlich auch in die Rolle Deutschlands in der arabischen Welt. Wir sollten sicher auch die Normalisierungsabkommen, die sogenannten Abraham-Abkommen, nicht vergessen. Und da erhofft man sich natürlich, dass Deutschland diplomatisch mit dazu beitragen kann, dass auch weitere Staaten Israel anerkennen. Saudi-Arabien war ja vor dem 7.10. kurz davor. Und ansonsten schätzt man die Lage natürlich militärischer Natur sehr gut ein und legt auch Wert darauf, dass Israel sich selbst verteidigen kann und aber auch sich dann nicht belehren lässt im Hinblick auf mögliche Entscheidungen und jetzt ganz konkret die Gegenreaktion auf den iranischen Angriff.
Joe, aber müssten wir nicht eigentlich auch die große, also die, das noch größere Bild gleichzeitig zeichnen? Wie du schon gesagt hast, der Iran unterstützt auch Russland. Damit tangiert es unsere direkten Sicherheitsinteressen. Und auch da hat Carlo Masala gestern mal gesagt und hat gesagt, wir könnten eigentlich sämtlichen Handel mit dem Iran aussetzen, schlichtweg aufgrund der Begründung, dass nationale Sicherheitsinteressen angegangen sind. Und dennoch ist Deutschland ja innerhalb der Europäischen Union immer noch der stärkste Handelspartner. Wie wird das denn gleichzeitig in der arabischen Welt wahrgenommen, wenn eben selbst Saudi-Arabien, und wir sprachen gerade über die Abrams Accords, ja jetzt doch bei der Verteidigung geholfen hat? Also sind ja nicht alle Bande zerschlagen. Also wie definiert sich diese Rolle Deutschlands da in dieser, ja, fehlenden Kohärenz?
Ja, Deutschland wird als zwiespältig wahrgenommen. Eine Ambiguität kann ja manchmal gut sein, aber in diesem Fall ist sie schlecht. Und wer eben wie Bundeskanzler Scholz richtigerweise dem chinesischen Staatspräsidenten Xi sagt, dass der russische Krieg deutsche und europäische Kerninteressen tangiert, indem hier eben unsere Friedensordnung, die Nachkriegsordnung und die Friedensordnung und Vertragsordnung nach dem Fall des Eisernen Vorhangs angegriffen wird, wer eben sagt, dass unsere Kerninteressen betroffen sind, der muss eben das nicht nur sozusagen verbal in Peking geltend machen, was richtig war, was ich ganz genauso sehe wie der Bundeskanzler, sondern der muss eben durch sein eigenes staatliches Handeln das auch unterstreichen, und das tun wir nicht. In der Tat, wir sind der größte europäische Handelspartner des Iran nach wie vor. Und wer weiß, wofür das alles verwandt wird. Jedenfalls zeigen wir durch diese Art und Weise des Handeltreibens weiterhin, dass wir es am Ende nicht vollkommen ernst meinen. Und dafür ist wirklich aus meiner Sicht überhaupt gar kein Anlass mehr. Der Ukraine-Krieg, über den wir jetzt heute ja nicht so viel sprechen, aber den darf man an der Stelle ja eben nicht vergessen, ist an einem Kipppunkt. Und warum ist er da? Unter anderem deshalb, weil Russland eben durch den Iran mit sehr, leider technisch sehr guten Drohnensystemen ausgerüstet wird, die ganze Zeit schon und nach und immer mehr. Das findet statt. Und das Zweite ist eben, dass der Iran, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, wie es ja hier besprochen haben, Thomas das auch bestätigt hat, aus mehrerlei Richtungen seit Jahrzehnten den israelischen Staat immer wieder attackiert, angreift. Und das neueste Projekt, wir haben das gerade eben angesprochen, Thomas hat es erwähnt, dass wir auf dem Weg einer Verständigung Israels mit arabischen Nachbarstaaten sind, sogenannten Abraham Accords, die sogar zu einer Anerkennung teilweise des Staates Israel durch arabische Länder führen. Genau dieser Weg der Verständigung, den will Iran natürlich kaputt machen und den müssen wir verteidigen. Und deswegen eben auch deutsches Engagement gemeinsam mit arabischen Staaten jetzt in der Region, um zu sagen, nein, der Weg war richtig, verständigt euch mit Israel. Klar, das bedeutet für Israel auch, es muss eine Perspektive für die Palästinenser in der Region geben. Zwei-Staaten-Lösung ist der richtige Zielpunkt. Aber wir dürfen diese destruktive, und das ist schon fast eine Untertreibung, Rolle und Politik des Iran nicht zu einem Erfolg werden lassen. Und da fehlt es an deutscher Konsequenz und Klarheit. Und ich bin sehr enttäuscht darüber, dass die Außenministerin, von der ich in der jetzigen Situation mehr erwartet hatte, auch jetzt schon wieder die Listung der Revolutionsgarden offensichtlich nicht ernsthaft verfolgt auf dem Außenministertreffen in Capri. Das müssen wir jetzt in den nächsten Stunden nochmal genauer uns anschauen. Also deswegen werden wir diese ganze Thematik der Iran-Politik in der nächsten Woche auch wieder in den Bundestag einbringen. Letzter Satz dazu, immerhin der außenpolitische Sprecher der Sozialdemokraten, der Kollege Schmid, hat das jetzt auch gefordert. Also es wächst da auch im Deutschen Bundestag etwas heran, auf dem wir aufbauen können, was dazu führen kann, dass Deutschland endlich sehr, 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 sehr viel zu spät, aber klarer werden kann.
Wir haben ja jetzt festgestellt, dass der Iran über seine verschiedenen Proxys ja Druck auf Israel ausübt. Und Johann, ich finde dann den Hinweis mit der Ukraine sehr gut. Ich denke, dass alles, was wir jetzt in der Region sehen, was jetzt gerade passiert, das wäre nicht möglich, wäre nicht der Ukraine-Krieg da. Ja, also da sind natürlich Interessen, die kongruent sind vom Iran, von Russland und Nordkorea, die ja auch mittelbar beteiligt sind, indem sie da Technik geliefert haben und so weiter. Aber ich würde noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den wir ja gesehen haben bei dem Angriff. Der Angriff wurde ja von einer recht, wie soll ich sagen, bunten Koalition zurückgedrängt oder verhindert. Da waren ja nicht nur europäische beziehungsweise die USA Länder beteiligt, sondern ja auch Jordanien, Saudi-Arabien. Wie bewertet ihr das? Ist das jetzt eine neue Qualität, dass da wirklich so offensiv von diesen Staaten in der Region eingegriffen wurde, von Luftraumöffnungen über Bereitstellung von Basen, über eigene Flugabwehrsysteme und so weiter. Gibt es da eine Gefahr, dass der Iran jetzt auch gegen diese Länder mobil macht?
Also ich würde das positiv bewerten. Welche Rolle genau welcher Staat eingenommen hat, kann ich noch nicht abschließend beurteilen. Ich glaube, Jordanien ein bisschen aktiver und ein bisschen mehr als Saudi-Arabien, aber immerhin, es ist vollkommen klar, dass diese Staaten dieses iranische Verhalten für völlig ungerechtfertigt halten und genau wussten, wenn das zu einem Erfolg führt, dann explodiert da ein Pulverfass. Und deswegen haben sie es verhindert und dass sie am Ende des Tages an der Stelle auch wollen, dass der Iran eingedämmt und gestoppt wird, das ist eindeutig. Also da gibt es jede Menge Chancen, jetzt gemeinsam konstruktiv etwas aufzubauen und das muss viel aktiver genutzt werden. Wie gesagt, in jeder Krise liegt eine Chance. Diese Chance muss man gemeinsam miteinander nutzen. Deswegen ist es bedauerlich, dass unsere Außenministerin nicht noch arabische Staaten jetzt wieder aufgesucht hat und dort versucht hat, genau in dem Sinne zu wirken. Das sollte man möglichst schnell machen. Und wir müssen ja immer wieder einfach in der Außenpolitik versuchen, Interessenkongruenzen, also Übereinstimmungen zu finden und zu definieren. Wir haben andere Interessen in vielen Bereichen als viele Staaten in dieser Region, aber sie überschneiden sich eben auch. Und das gemeinsame Interesse ist es, dass es Stabilität ist, dass es Frieden gibt, dass es freie Seewege gibt, dass es keine Kriege gibt. Das eint uns, und über die Art und Weise, wie man einen Staat organisiert, welche Grundwerte wir haben und welche Prioritäten diese Grundwerte haben, da haben wir eine ganze Menge Unterschiede. Und darüber zu diskutieren, das macht auch Sinn, aber das sollte man nicht als ein prioritäres Projekt deutscher Außenpolitik verfolgen, weil das eben auch sehr schnell als belehrend verstanden wird. Die müssen sich selber organisieren, die müssen sich selber finden. Und wir sind nicht die Oberlehrer. Dazu haben wir wenig Anlass, auch mit Blick auf unsere Geschichte. Und da kann man sehr viel nüchterner, interessengeleitet, doch eine produktive Rolle in der Region übernehmen. Und danach sollten wir sehr viel mehr trachten als in der Vergangenheit.
Vielleicht ein, zwei Anmerkungen meinerseits auch zur Rolle Jordaniens, weil ich die in der Tat besonders spannend finde. Also Jordanien ist natürlich ein wichtiger Partner des Westens in der Region und hat gleichzeitig natürlich diesen heiklen Balanceakt jetzt vorzunehmen. Es hat eine starke palästinensische Bevölkerungsmehrheit. Es gab in den letzten Wochen ja jetzt auch mehr und mehr wieder Demonstrationen in Jordanien, in Solidarität mit der Bevölkerung im Gazastreifen, und man fordert also einen Waffenstillstand. Diese Demonstrationen haben sich in den letzten Wochen immer stärker aber auch gegen das Königshaus gerichtet. Das heißt, man muss in Jordanien aufpassen, dass in der Öffentlichkeit nicht zu stark wahrgenommen wird, dass man sozusagen als Verteidiger Israels wahrgenommen wird. Und gleichzeitig ist es natürlich hinter den Kulissen so, dass die israelisch-jordanischen Militärbeziehungen hervorragend sind. Das bestätigen uns hier auch viele israelische Gesprächspartner, dass also die militärische Kooperation mit Jordanien wirklich herausragend sei. Und Jordanien versucht daher jetzt nach der Verteidigung des Luftraums und ja auch dem Abschuss von iranischen Drohnen und Raketen die Narrative wieder ein bisschen umzuändern und sagt, es sei einzig und allein um den Schutz jordanischen Luftraums gegangen und man hätte Raketen aus allen Richtungen abgeschossen, wären sie sozusagen in den jordanischen Luftraum eingedrungen. Aber wie es auch dargestellt wird, sollte nicht darüber hinweggetäuscht werden. Das war wichtig. Jordanien war ein ganz wichtiger Pufferfaktor für Israel, das unzählige Drohnen und Raketen abgeschossen hat. Und ohne die jordanische Hilfe hätte es vermutlich in Israel anders ausgesehen.
Das nehme ich jetzt noch zum Anlass, um vielleicht die zwei Elefanten im Raum noch anzusprechen. Das, was du nämlich gerade gesagt hast, Thomas, also die Frage auf der einen Seite, wie steht die arabische Welt und auch vielleicht die muslimische Welt zum Gaza-Krieg versus wie stehen sie zum Iran? Und die beiden Elefanten im Raum sind ja einerseits die Zwei-Staaten-Lösung, wo ich beispielsweise auch seit dem 7. Oktober immer sehr irritiert war, dass auch ja schon floskelartig aus Ländern der Europäischen Union diese Zwei-Staaten-Lösung nach wie vor ins Schaufenster gestellt wurde. Darüber hinaus, wir einige Länder in der Europäischen Union haben, die Ideen aufgegriffen haben, jetzt einfach pauschal auch mal einen palästinensischen Staat, wie auch immer der konstituiert sei, anzuerkennen. Das ist das eine. Und das andere ist die Ablehnung des Iran und insbesondere da natürlich des Atomprogramms. Und vielleicht nutzen wir jetzt die verbleibende Zeit nochmal, um diese beiden großen geopolitischen Themen dann auch zu thematisieren. Wie hält man diese Spannung aus? Auf der einen Seite Israel dafür kritisieren zu müssen, diesen Gaza-Krieg in dieser Form zu führen, wie auch immer man selber dazu steht. Und das sollte jetzt nicht wertend geklungen haben. Und auf der anderen Seite aber Iran ganz klar abzulehnen. Wie bewertet ihr beide da die jeweiligen Rollen und was trägt am Ende mehr?
Ich finde sogar, wir haben fast noch einen dritten Elefanten im Raum, beziehungsweise er hängt mit dem zweiten zusammen und das ist natürlich die Hisbollah. Darauf möchte ich am Ende doch nochmal eingehen, weil das aktuell meiner Ansicht nach mit das größte Eskalationspotenzial jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen bietet. Aber angefangen bei der Frage Zwei-Staaten-Lösung. Also in Israel selbst ist die Zwei-Staaten-Lösung derzeit kein seriös diskutiertes Thema. Und ich glaube, das kann man auch nicht verübeln. Also Israel befindet sich, wie gesagt, seit über 6 Monaten im Krieg mit der Hamas. Es steht die Frage im Raum, was mit der Rafah-Offensive vor sich gehen wird. Vor allem das dominierende Thema, das innenpolitisch einfach auch zum richtigen Druckthema wird, ist das Thema der Geiseln. Also die Familien und Angehörigen der Geiseln organisieren sich mehr und mehr mit Großdemonstrationen, ja inzwischen auch gegen die Regierung, mehr dafür zu tun, die Geiseln frei zu bekommen. Und wir haben dann eben das große Thema Hisbollah. Deswegen ist die Zwei-Staaten-Lösung für die Mehrzahl der Israelis derzeit einfach kein zu diskutierendes Thema. Es liegt auch das Trauma noch viel zu groß, dass dieser Angriff aus dem Gazastreifen passieren konnte. Und daher wird das sicher ein Thema sein, das auf absehbare Zeit politisch in Israel nicht seriös vorangetrieben wird. In der arabischen Welt sagen inzwischen nahezu alle Kräfte, auch Saudi-Arabien, auch Jordanien, dass es natürlich so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand in Gaza kommen müsse. Und Saudi-Arabien macht inzwischen ja auch zur Bedingung der Normalisierung mit Israel, dass es aber eine Strategie, einen Plan für eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung geben müsse. Von daher sieht man da schon die Komplexität des ganzen Themas und zur Rolle Iran. Da muss man natürlich sagen, ist Hisbollah der wirkmächtigste Akteur, den Iran in Israels direkter Nachbarschaft derzeit hat. Man darf nicht vergessen, während die Hamas um die 17.000 Raketen gehabt haben soll, vor dem 7. Oktober hat die Hisbollah über 150.000 Raketen, nach allem, was wir wissen, plus eine massive Armee, die angriffsbereit zu sein scheint. Seit dem 8.10. wurden ja über 3.000 Projektile aus dem Norden auf Israel abgefeuert und eben vor allem jetzt seit dem 14.04. wieder mit einer deutlich stärkeren Beschussintensität seitens der Hisbollah auf Israel, als es sowieso schon in den letzten Monaten war. Also just heute gab es ja wieder einen Drohnenangriff auf einen Beduinenort hier im Norden. Es gab 18 Verletzte, darunter 14 Reservisten. Gestern gab es 2 Drohnenangriffe der Hisbollah auf den Norden. Also man zündelt da ganz gewaltig. Und man darf nicht vergessen, dass seit dem 7. Oktober über 60.000 Israelis aus dem Norden Israels evakuiert sind. Dass dort 5 Kilometer im Grunde des Territoriums derzeit nicht bewohnbar sind. Und der innenpolitische Druck in Israel steigt, eine Lösung dieser Situation herbeizuführen. Diese Bewohner müssen wieder in ihre Heimat zurück können. Und man fragt sich, können dort die Kinder für das nächste Schuljahr wieder eingeschrieben werden? Also das erhöht den innenpolitischen Druck hier so gewaltig, dass früher oder später, gerade jetzt im Kontext des iranischen Angriffs, die israelische Regierung wird handeln müssen. Und daher eine militärische Eskalation mit der Hisbollah, gerade weil die Hisbollah derzeit massiv den Beschuss auf Israel wagt, in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten mehr als wahrscheinlich zu sein scheint.
Ja, aus meiner Sicht vielleicht Folgendes. Also ich denke, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, eine Zwei-Staaten-Lösung muss schon das politische Ziel für die Gesamtsituation in der Region bleiben. Mir fällt nichts Besseres ein. Natürlich ist Israel aktuell, jede Regierung in Israel wäre in einer gleichen Situation damit überfordert, jetzt darüber konkret zu reden, auch öffentlich darüber zu reden. Mir reicht vollkommen aus, dass auch die Netanyahu-Regierung, wir haben übrigens in der letzten Sitzungswoche noch den Speaker, den Parlamentspräsidenten aus Israel da gehabt, auch in einer überparlamentarischen Delegation, die klar gesagt haben, wir kämpfen gegen Hamas jetzt im Gazastreifen, aber wir wollen nicht dauerhaft die Kontrolle über den Gazastreifen haben. So, das heißt, da werden am Ende wieder richtigerweise Palästinenserinnen und Palästinenser leben. Man wird darüber reden müssen, wie man das alles wieder aufbaut und so weiter. Das sind alles technische Fragen. Und natürlich wird es nicht von heute auf morgen, kann auch nicht um eine kurzfristige Anerkennung gehen, einen palästinensischen Staat geben, sondern das wird ein Prozess sein, da muss man sich annähern, da muss man darauf hinarbeiten. Und das wird natürlich auch nur dann am Ende des Tages möglich sein, wenn die Palästinenser sich friedlich organisieren, wenn das eine Hamas-Regierung wird, die von vornherein nur die Zerstörung des Staates Israel zum Ziel hat, dann wird das auch wieder nicht gelingen. Ja, das ist ja die Negativerfahrung, die wir aus dem Gazastreifen jetzt hatten. Den hat Israel geräumt. Und was kam? Es hat sich Hamas etabliert, auch gewalttätig etabliert, Meinungsäußerung unterdrückt. Das ist ja nicht eine freiwillige Entscheidung aller Palästinenser im Gazastreifen jetzt über die ganze Zeit gewesen, dass immer nur Hamas da sozusagen das Sagen hat, sondern das ist ja auch ein Terrorregime von Palästinensern über Palästinenser gewesen. Also das muss dann in der Zukunft anders laufen. Das sagt sich jetzt sehr leicht und ist in der Praxis dann schwieriger zu realisieren. Aber das muss unser Ziel sein. Darauf muss man hinarbeiten. Und das wäre dann eben auch die Möglichkeit, wenn man so einen Prozess international einbettet mit arabischen Staaten aus der Region, die wir schon diskutiert haben. Da kann man auch gemeinsame Ziele definieren, die auch gemeinsam erreichbar sind. Und das passt auch dazu, dass alle in der Region und natürlich am Ende auch die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats es ablehnen, dass der Iran je atomar bewaffnet ist. Also da gibt es schon eine Interessenkongruenz, die man herbeiführen kann. Ja, dafür ist sehr viel Energie und Zeit erforderlich, aber es lohnt sich, darauf hinzuwirken.
Dann vielleicht zum Abschluss noch ganz konkret die Frage, weil das auch dieser Tage sehr, sehr häufig überall zu lesen ist, in eurer Bewertung in Bezug auf den Iran. Liest man jetzt, dass eigentlich die politische Strategie dahingehend geändert werden müsse, dass es zu einem Regime-Change kommt? Ist das wirklich eine potenzielle Vision? Oder ist das brandgefährlich, weil, wie Thomas auch gerade sagte, dann die Hisbollah immer noch da wäre? Vielleicht da nochmal für die politische Strategie, für das große Ganze sozusagen, die Frage auf die Ayatollahs im Iran. Müssen die weg?
Na, ich glaube, das ist nie Ziel deutscher Außenpolitik gewesen. Ich habe da auch erhebliche Probleme damit. Das ist in der Vergangenheit übrigens auch immer jedes Mal gescheitert, wenn das mal versucht worden ist, muss man ehrlicherweise sagen. Kann man nach Libyen schauen, kann man in den Irak schauen. Also, aber gibt es auch andere Beispiele? Nein, also das muss sich aus dem Land selbst ergeben. Dass wir auch schon vorher, ohne die besonders negative Rolle, die der Iran jetzt gerade in jüngster Zeit einnimmt und gerade jetzt aktuell einnimmt, dieses Regime nicht zu den freundlichen, positiven gezählt haben und auch nicht vorrangig und positiv behandelt haben und auf eine Ausweitung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen abgezielt haben, das ist vollkommen klar. Aber Regime-Change ist nochmal eine andere Geschichte. Das sollte kein realistisches Ziel deutscher Außenpolitik sein. Das verfolgen wir so nicht unmittelbar. Was nicht heißt, dass wir nicht Konsequenzen aus besonderem Fehlverhalten ziehen, wie wir das immer wieder auch jetzt beim Iran, Stichwort Niederschlagung der Frauenproteste, gezogen haben. Aber klar ist im Ergebnis, Deutschland muss endlich eine aktive Rolle in der Eindämmung des Iran einnehmen. Das macht die Bundesregierung zum jetzigen Zeitpunkt nicht und dafür ist es höchste Zeit.
Ja, also dem stimme ich natürlich zu und will einfach nur ergänzen, dass in der israelischen Öffentlichkeit, aber auch in der Politik derzeit auch immer wieder betont wird, wie wichtig es Israel ist, dass die Beziehungen zum iranischen Volk gut sind und man explizit nichts gegen die iranische Bevölkerung einzuwenden habe und sich für eine Normalisierung der Beziehungen mit der iranischen Bevölkerung einsetzt, aber natürlich immer wieder unterstreicht, mit dem Regime in Iran und mit den Terrormaßnahmen, die sie in der gesamten Region unterstützen und damit eine Gefahr vor allem für Israel, aber ja auch für die Stabilität der gesamten Region darstellen. Mit diesem Regime kommt die israelische Regierung nicht zurecht und daher ist es im israelischen Interesse, dass dieses Regime natürlich geschwächt wird, isoliert wird und man wieder stabilere Beziehungen mit dem iranischen Volk aufbauen kann.
Vielen Dank für die jetzt dann doch sehr klare Einschätzung noch zu dieser Frage, die eben überall immer mal rumgeistert. Ich darf mich an dieser Stelle bei euch beiden ganz, ganz herzlich bedanken für die sehr differenzierte Expertise mit Blick auf Israel, den Iran, den Nahen Osten und die Konsequenzen für die deutsche und europäische Politik daraus. Es ist ein Thema, über das wir jetzt noch Stunden um Stunden reden könnten, weil es eben so komplex und so vielfältig ist. Ich hoffe, wir haben allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen ersten großen Überblick geben können über das, welche Themenbereiche da jeweils tangiert sind und wie kompliziert eben dieser Konflikt ist und wir mit Sicherheit in den kommenden Wochen und Monaten dort weiterhin ein waches Auge drauf haben werden und auch erleben werden, wie deutsche, europäische und internationale Politik reagiert. Und vielleicht kommen wir dann in dieser Runde dazu weiterhin auch nochmal zusammen. Von mir gibt es jetzt noch die üblichen Hinweise am Ende jedes Space, bevor ich dann noch einmal zur Verabschiedung das Wort aufs Podium zurückgebe. Diesen Space findet ihr morgen auch überall, wo es Podcasts gibt. Über ein Follow und eine Bewertung freuen wir uns sehr. Space und Podcast sind ein Angebot der Mittelpunkt Debattenagentur auf X unter @mittelpunkt zu finden und fand heute in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung statt, die bei X unter KASS online zu finden ist. Über Feedback freuen wir uns auch per Mail unter ubt@mitte-punkt.de. Für jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit, gebe nun das Wort zur Verabschiedung zurück aufs Podium und sage Dankeschön und einen schönen Abend.
Vielen Dank für eure Expertise und eure Zeit und ich wünsche auch allen einen schönen Abend.
Herzlichen Dank gleichermaßen. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank für das Interesse und Grüße aus Israel.